den Friedefürsten soll es auch in unserer heutigen Predigt gehen, im Matthäusevangelium Kapitel 5. Und zwar in Matthäus Kapitel 5, Vers 9, zu einer weiteren Seligpreisung. Es ist die 7. Seligpreisung von 9 Seligpreisungen, worin es heißt hier in Vers 9, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Oder wie es Schlachter 2000 übersetzt, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Söhne heißen. So heißt auch unser heutiges Thema, glückselig sind die Friedfertigen. Ein Historiker hatte festgestellt, dass zwischen dem Jahr 1500 vor Christus und 1860 nach Christus insgesamt 8000 Friedensverträge unterzeichnet wurden. Also 1500 vor Christus bis im Jahr 1860 nach Christus. 8000 Friedensverträge wurden in dieser Zeit unterzeichnet. Und dieser Historiker sagt, jeder Vertrag sollte den Frieden für alle Zeiten sichern. Aber im Durchschnitt wurden sie nur 2 Jahre gehalten. Leider habe ich keine Zahlen, wie viele Friedensverträge seit dem Jahr 1860 nach Christus bis heute im Jahr 2016 unterzeichnet worden sind. Sicherlich ist es noch eine Unmenge mehr. Doch ich denke, es genügt, wenn wir etwas von diesen 8000 Friedensverträgen wissen. Vor allen Dingen, dass sie im Durchschnitt nur 2 Jahre gehalten haben. Allein schon an solchen Statistiken erkennen wir, wie umkämpft eigentlich der Frieden ist und wie schnell Friedensverträge scheitern. Wir haben jetzt rund 70 Jahre Frieden hier in Deutschland. Aber wer weiß, wie lange dieser Frieden noch anhält. Wir sind nichts anderes gewohnt in diesem Land als Frieden. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass dieser Frieden erhalten bleibt. Frieden ist umkämpft und Friedensverträge scheitern. Und gewiss ist dies nicht nur so unter Ländern, Völkern und Kontinenten, sondern auch bei den einzelnen Menschen im Alltag. Vielleicht hast auch du schon mit Menschen wieder Frieden geschlossen, wo Streitigkeiten waren und hast dich danach darüber gewundert, dass der Frieden gar nicht so lange gehalten hat. Vielleicht hast du dich auch darüber gewundert, dass du es nicht geschafft hast, in deinem persönlichen Umfeld Frieden zu halten. Vielleicht sogar nicht einmal mit dem eigenen Ehepartner. Vielleicht auch kannst du mit den Kindern nicht Frieden halten. Vielleicht auch nicht mit Vater oder Mutter, mit Onkel oder Tante oder mit dem eigenen Nachbarn. Oder mit den Arbeitskollegen, vielen anderen Menschen mehr. Ja, wir erkennen immer wieder, der Friede ist ein hohes Gut. Und es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Der Friede ist ein hohes Gut, das fortwährend in Gefahr ist. Der bekannte Evangelist und Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der hat ja so viele Erfahrungen gehabt und so vieles erlebt. Und er hat auch viel erzählt von seinem Leben. Und er war ja in den 60er Jahren in Essen als Jugendpfarrer tätig und er musste dort auch Konfirmandenunterricht halten. Da stand die Kirche noch anders, als wie sie heute steht im Evangelischen. Jedenfalls fragte er einmal seine Konfirmanden im Konfirmandenunterricht: Bei wem von euch ist kein Krach zu Hause? Und Wilhelm Busch erzählt, da saßen sie vor mir. Meine 80 Konfirmanden, sagt er, muss man sich mal vorstellen, 80 Konfirmanden hat er vor sich gehabt. Und es waren die ersten, sagt er, die ich als ganz junger Pfarrer in der Großstadtgemeinde unterrichtete. Und ich hatte noch sehr wenig Ahnung, wie es in den Mietshäusern aussah, aus denen diese Kinder kamen. Und Wilhelm Busch sagt, ich sagte zu den Konfirmanden, heute wollen wir das Gebot besprechen, du sollst nicht töten. Er sagt, etwas verständnislos schauten mich die 80 Gesichter an und man sah es auf den ersten Blick, dass sie nicht die Absicht hatten, Mörder zu werden. Und er sagt, ich musste versuchen, ihnen klarzumachen, dass vor Gott sogar ein Streit so schwer wiegt wie Mord. Aber wussten diese Kinder überhaupt viel von Streit? Ich wollte zuerst einmal die Lage klären und so fragte ich, Kinder, bei wem ist Krach zu Hause? Und er sagt, darauf gingen viele, viele Finger hoch, dass ich es gar nicht mehr überschauen konnte. Halt, rief ich, wir machen es umgekehrt. Jetzt sollen die mal aufstehen, bei denen kein Krach zu Hause ist. Und es war sehr überschaubar. Nur 4 Kinder standen auf. von 80. Und er sagte, wie? Bei euch ist kein Krach. Offenbar gehört das doch bei euch zum täglichen Brot. Warum ist denn bei euch Vieren kein Krach? Die Antwort kam wie aus einem Mund. Wir wohnen allein. Und Wilhelm Busch sagt weiter, in diesem Augenblick ging mir etwas auf von der grenzenlosen Einsamkeit Jesu, der selbst gesagt hat, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, der Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Und wer weiß, wie es hier in der Großstadt München in so mancher Familie aussieht, wie verkracht und zerstritten die Familien sind. Aber das kann nicht nur bei Leuten sein, die nicht mit Gott gehen, sondern das kann leider, leider auch bei Gläubigen vorkommen. Doch ich denke, wenn wir hier zu den Seligpreisungen zurückkommen, selig sind die Friedfertigen, dann müssen wir auch mal an die Zeit Jesu zurückdenken, als Jesus hier auf der Erde war und als er mitten im Volk Israel lebte. Wie war es denn damals? Gerade in der Zeit, wo Jesus, der Sohn Gottes, unter den Seinen war, da war das ganze Land ja unter Fremdherrschaft. Die Römer hatten das Land besetzt. Mit Herrschaft und Gewalt hatten sie auch die Israeliten unterdrückt. Doch jetzt trat dieser Jesus an die Öffentlichkeit, der schon vielen vorher aufgefallen war. Und sicherlich hatten sich schon vorher viele gefragt, könnte nicht das derjenige sein, von dem die Propheten schon von alters her gesprochen haben? Könnte das nicht der Messias sein? Und wie schnell kam da der Gedanke auf, wenn dieser Jesus wirklich der Messias ist, dann haben wir große Hoffnung, dass er uns von dem Joch der Römer befreien wird. Dann wird er seine Herrschaft aufrichten, wenn er wirklich der Messias ist. Doch jetzt tritt Jesus hier öffentlich auf und er hat schon vorher Verkündigungen gehabt, aber die Bergpredigt ist auch eine wesentliche Rede seines anfänglichen Auftritts, eigentlich als der König Israels. Und er sagt hier, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Menschen um ihn herumgegangen ist? Wie schwer konnten sie es verstehen, dass der Sohn Gottes jetzt in der Gestalt eines Knechtes zu ihnen gekommen war und nicht in großer Herrschaft, Macht und Gewalt. Und dass es jetzt eben nicht darum ging, brachiale Gewalt anzuwenden, sondern sich für sein zukünftiges Friedensreich vorzubereiten. Und der Herr Jesus, er gratuliert hier regelrecht den Friedfertigen. Das heißt, er gratuliert denjenigen, von denen Frieden ausgeht. Doch leider hat es auch schon zu großen Missverständnissen geführt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen, beziehungsweise Söhne Gottes. Die Menschen, die sich nicht intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen, die haben schon oft gemeint, dass jeder, der sich in der Welt um Frieden bemüht, sich irgendwann zu den Söhnen oder Kindern Gottes zählen darf. Und wir sehen ja auch enorme Anstrengungen, auch die gerade auch von religiöser Seite hervorgeht, auch von kirchlicher Seite, evangelisch oder auch katholisch. Friede, Friede, der Weltfriede muss herbeigeführt werden. Doch wir haben bereits auch in den vorherigen Seligpreisungen bereits erkannt, dass die Seligpreisungen immer in Bezug auf Gott stehen. Sie stehen immer in einer persönlichen Beziehung zu dem Herrn und Retter Jesus Christus. Es geht in den Seligpreisungen um Dinge, die Gott in den Menschen und durch die Menschen wirken will. So auch bei denjenigen, die er also Gott selbst für friedfertig nennt. Natürlich, wie schon gesagt, gibt es heute viele, viele Friedensbemühungen in der Welt. Unter den Menschen, auch unter den Völkern. Enorme Anstrengungen in Bezug auf Frieden. Und rein menschlich gesehen würden wir sagen, das ist toll. Das müsste ja Gott eigentlich auch gefallen. Besser als sich gegenseitig zu bekriegen. Natürlich ist Frieden immer besser. Vielleicht staunen wir selbst sogar über manche Menschen, die gar nicht bewusst mit Gott leben wie wir. Und die allgemein sehr, sehr friedliebend sind. Da kann man staunen über manche Menschen. Doch wir wissen aus Gottes Wort, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Mensch grundlegend von Gott getrennt ist. Und so letztendlich auch ohne Gott nichts Gutes für Gott bewirken kann. Und das ist das Problem des Menschen. Wenn er Frieden schaffen will, nur in einer Religiosität oder in einem frommen Kirchentum und gar keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Denn es geht Gott überhaupt nicht, um irgendwelche Friedensaktivitäten in dieser Welt. Darum geht es Gott zunächst nicht. Sondern es geht zunächst darum, ob ein Mensch Frieden mit dem lebendigen Gott hat. Darum geht es zuerst. So kommen wir zu unserem ersten Punkt, und der heißt Frieden mit Gott. Natürlich müssen auch wir uns immer wieder fragen, haben wir Frieden mit Gott? Hoffentlich haben wir das auch grundlegend. Das ist nämlich eine fundamental wichtige Frage. Hast du Frieden mit Gott? Und natürlich sieht Gott ja das Problem des Menschen. Gott sieht ja auch jeden Menschen, der nicht an ihn glaubt, draußen in der Welt. Und er sieht das Problem des Menschen, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Wir haben es heute wieder im Abendmahl gehört. Alexander hat es uns schon gesagt, dass der Mensch auf den Teufel hereingefallen ist. Der Mensch hat sich vom Teufel verführen lassen und ist seit dem Sündenfall von Gott getrennt. Eine Generation um die andere hat die Sünde geerbt und die Sünde hat den Menschen von Gott getrennt. Getrennt heißt, dass der Mensch nicht zu Gott gehört. Es würden viele religiöse Menschen immer sagen, ich gehöre doch zu Gott. Nein, du gehörst nicht zu Gott. Religiöse Anstrengungen führen nur nicht zur Gemeinschaft mit Gott. Getrennt heißt, nicht zu Gott zu gehören. Getrennt heißt auch, keine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Zumindest keine wahre Gemeinschaft. Ja, viele sogenannte Namenschristen, die würden sagen, was habt ihr für ein Problem, ihr Freikirchler, ihr Baptisten hier in der Zwernitzer Straße? Ich hab doch Frieden mit Gott. Und du wirst draußen Menschen ansprechen können, hast du Frieden mit Gott? Ja, hab ich. Ja, dann muss man das mal erklären, wie dein Frieden aussieht mit Gott. Ja, sie werden dir sagen, ja, natürlich habe ich Frieden, ich habe ja nichts gegen Gott. Aha, du hast nichts gegen Gott. Ja, schön, dass du nichts gegen Gott hast. Aber Gott hat eben was gegen dich. Und das ist dem Menschen nicht bewusst heutzutage. Dass Gott etwas gegen sie hat, obwohl er sie unendlich liebt. Nämlich, er hat etwas gegen die Menschen, weil sie nicht mit Gott versöhnt sind. Ja, noch mehr. Aus Römer 5, Vers 10 wissen wir, dass die Menschen sogar Gottes Feinde sind. Obwohl sie Gott unendlich liebt. Gott liebt seine Feinde. Deswegen sind sie trotzdem seine Feinde. Und so muss der Mensch zuerst einmal erkennen, dass er vor Gott wirklich sündig ist und durch seine Sünde restlos verloren ist. Ja, er muss erkennen, dass er selber sich nicht mit Gott versöhnen kann, sondern dass er vor Gott kapitulieren muss und erkennen muss, was Gott für ihn getan hat. Ja, er muss erkennen, dass der Sohn Gottes für ihn in diese Welt hereingekommen ist und für ihn, ja, für jeden Menschen sein Leben am Kreuz gelassen hat. Aber das ist ja die umstrittenste Sache in dieser Welt. Darum geht es ja fortwährend, wenn wir mit den Menschen reden. Aber wir können es an dieser Stelle nicht genug ausrufen und es den Menschen auch draußen in liebevoller Weise sagen oder es ihnen zurufen, wie ihr wollt. Die Botschaft muss rüberkommen. Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Gott möchte dich und mich als sein Sprachrohr gebrauchen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, sagt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. Denn der einzig wahre und lebendige Gott, er ist ein Gott des Friedens. Und da kommen wir gleich wieder auf die Seligpreisung zu sprechen. Der einzig wahre und lebendige Gott ist ein Gott des Friedens. Und wisst ihr, was dieser Gott des Friedens will? Er will keinen Unfrieden mit den Menschen. Er will Frieden mit den Menschen. Epheser 2, Vers 17 sagt uns so deutlich, und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Egal wer. Gott kam in der Gestalt eines Menschen, in Jesus Christus, und verkündigte Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Der Gott des Friedens will Frieden mit den Menschen. Und Gott macht das Friedensangebot, er lässt Frieden verkündigen. Hoffentlich auch durch dich und durch mich. Und jetzt muss der Mensch entscheiden, will ich Frieden mit Gott? Will ich mich mit Gott versöhnen lassen? Und er kann sich für keinen anderen Weg entscheiden, als nur für den einen Weg. Ihr wisst, welchen ich meine. Jesus ist der Weg. Wenn ihr mal das Neue Testament lest, dann lest es mal aufmerksam in Bezug auf den Gott des Friedens. Mehrfach wird unser Herr und Gott der Gott des Friedens im Neuen Testament genannt. Ich möchte nur mal ein paar Beispiele benennen. Römer 16, Vers 20 sagt, der Gott der Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen, in kurzem. Der Gott des Friedens wird den Satan zermalmen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Philipper 4, Vers 9, Paulus sagt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirte der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus Christus. Das soll uns genügen. Merken wir uns, unser Herr und Gott der Bibel, ist ein Gott des Friedens. Ja, auch im Alten Testament finden wir Stellen, wo wir den Gott des Friedens finden. Hebräisch El Shalom. El Shalom. Das finden wir zum Beispiel in Richter 6, Vers 24. Und El Shalom heißt wiederum der Gott des Friedens, beziehungsweise der Herr ist Friede. Übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, die jüdischen Menschen, die grüßen sich bis heute allgemein mit Shalom. Shalom. Shalom heißt nichts anderes als Friede. Der Friede sei mit dir. Shalom. Auch viele Kinder Gottes haben sich schon angewöhnt. Shalom. Wenn man sich sieht. Shalom. Wenn man wieder auseinandergeht. Shalom. Friede sei mit dir. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, da wirst du erstaunt sein, wie oft der Friede in der Bibel ausgerufen wird. Von Gott selbst wird der Friede ausgerufen. Gott ist selbst der Gott des Friedens. Er wird aber auch von seinen heiligen Engeln ausgerufen. Der Friede wird auch von den Aposteln ausgerufen. Und der Friede wird auch von Jesus Christus selbst ausgerufen. Friede sei mit euch. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist gewaltig. Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr. Gott sucht Frieden mit den Menschen. Er möchte natürlich auch seinen Kindern fortwährend seinen Frieden zukommen lassen. Genauso, wie wir das auch schon von der Gnade gehört haben. Doch der Mensch muss sich für den Frieden Gottes entscheiden. Das ist die Aufgabe des Menschen. Und Gott akzeptiert auch letztendlich den Willen des Menschen. Er vergewaltigt keine Menschen in Bezug auf eine Beziehung mit ihm. Gott akzeptiert auch den Willen des Menschen. Und weil Gott den Willen des Menschen akzeptiert, darum werden sehr, sehr, sehr viele Menschen auch nach ihrem eigenen Willen in der ewigen Gottesferne, ja in der ewigen Verdammnis landen. Vielleicht sogar Menschen, die dachten, ich habe doch Frieden mit Gott. Es ist doch alles in Ordnung. Sicherlich haben das schon viele gedacht. Doch nichts, aber auch gar nichts ist in Ordnung. Und das muss man den Menschen sagen. Wer aber von Herzen an den Herrn Jesus glaubt und somit das Erlösungswerk Jesu in Anspruch genommen hat, der bekommt Vergebung aller seiner Sünden. Gott nimmt alles hinweg, was bisher war. Und der Mensch wird grundlegend erlöst. Er kommt von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft und Gewalt des Satans zu Gott. Er wird erlöst von der Macht des Teufels, von der Macht der Sünde und von der Macht des Todes. Der Mensch wird Kind Gottes. Und die Bibel sagt, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Und dieser Friede mit Gott, der wird bei einem Kind Gottes erfahrbar. Wenn ich euch jetzt fragen würde, durch die Bank, hast du den Frieden Gottes schon erfahren? Es wäre sehr merkwürdig, wenn einer sagen könnte, ich habe noch nie den Frieden Gottes erfahren. Wir wollen sonst nicht so sehr auf Erfahrungen zählen, aber der Friede Gottes ist erfahrbar. Denn der Herr Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Johannes 14, 27. Es ist ein anderer Friede, als wie ihn die Welt gibt. Denn es ist Gottes Friede. Und dieser Friede kann sogar in den schwierigsten Situationen unseres Lebens da sein. Eigentlich ein unbegreiflicher Friede manchmal. Ein Friede, der all unseren menschlichen Verstand übersteigt. Vielleicht denkst du manchmal, eigentlich müsste ich jetzt furchtbar aufgeregt sein. Aber wenn man auf Jesus schaut, dann ist so eine Ruhe da, die man eigentlich von sich aus gar nicht hat. Ein Friede, der auch nur durch Gott bzw. durch den Heiligen Geist ausgeht. Durch den Heiligen Geist, der durch den Glauben an Jesus in uns Wohnung genommen hat. Obwohl dieser Friede manchmal in unverständlicher Weise unseren Verstand übersteigt und auch manchmal da ist, wenn wir es gar nicht begreifen können, so möchte dieser Friede letztendlich immer bei uns sein. Und er möchte nicht nur ab und zu mal ein gutes Gefühl aus unserem Herzen hervorrufen, sondern dieser Friede möchte sogar in deinem und meinem Herzen herrschen. Ja, die Bibel ruft uns sogar dazu auf. Das ist ein regelrechter Befehl aus dem Wort Gottes in Kolosser 3, Vers 15. Dort heißt es, und der Friede Christi herrsche in euren Herzen. Boah, das ist ein Aufruf. Also du bist daran beteiligt, ob der Friede Gottes in deinem Herzen herrscht oder nicht. Und der Friede Christi herrsche in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Kolosser 3, Vers 15. Und weil dieser Friede jetzt in uns Einzug gehalten hat und er in unserem Herzen herrschen soll, so können wir jetzt natürlich auch noch etwas anderes. Wenn dieser Friede unser Herz beherrscht, dann können wir wahrhaft friedfertig sein. Denn wenn wir jetzt Frieden mit Gott haben und er der Gott des Friedens ist, das ist eigentlich ganz normal, dass auch wir Kinder des Friedens sind, friedfertige Leute sind. Ja, Jesus sagt, glückselig sind die Friedfertigen. Und da wir jetzt von Gott aus zu friedfertigen Menschen gemacht worden sind, so können wir auch Friedensstifter sein. So kommen wir zu einem zweiten Punkt. Sei ein Friedensstifter. Und aus der Heiligen Schrift erkennen wir das, nur wer mit Gott Frieden hat, der kann auch ein wahrer Friedensstifter sein. Und nur der kann auch Menschen zu dem Gott des Friedens führen. Und darum geht es an erster Stelle. Denn es geht jetzt nicht zuerst darum, in dieser Welt möglichst viel Frieden zu schaffen. Die Welt wird nie endgültigen Frieden bekommen, bevor nicht der Friedefürst in diese Welt hereinkommt. Es geht nicht zuerst darum, in dieser Welt Frieden zu schaffen, sondern es geht zuerst darum, den Menschen den Frieden Gottes zu bringen. Den Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind, den Gott des Friedens zu bringen oder sie zu diesem Gott zu führen. Ihr wisst alle, was in Römer 10, Vers 15 steht. Nicht umsonst heißt es, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Was für ein Evangelium verkündigst du? Wir alle sollten Verkündiger des Evangeliums des Friedens sein. Wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Ja, vielleicht sagst du, ich bin doch kein Prediger. Das ist die Aufgabe des Pastors oder der Missionare oder Evangelisten. Ja, mit Recht kannst du sagen, ich bin kein Prediger oder ich bin kein Verkündiger, wenn du es nicht von Gott bekommen hast, diese Gabe. Doch einen Mund hast du auch von Gott bekommen. Und weiter sagen kannst du ganz bestimmt auch anderen Menschen, wie du persönlich zu diesem Herrn gefunden hast und was es bedeutet, an ihn zu glauben und durch ihn errettet zu sein. Dazu braucht man kein spezieller Verkündiger oder Prediger sein. Das kann jeder tun, dem es auf dem Herzen brennt. Und dann ist auch dieser Auftrag erfüllt. Friede den Fernen und Frieden den Nahen. Doch als zweites geht es natürlich auch darum, persönlich in diesem Frieden Gottes zu leben. Nicht nur anderen Frieden bringen zu wollen und selber irgendwo im Streit zu leben. Das geht ja nicht. Es geht auch darum, persönlich in diesem Frieden Gottes zu leben. Denn schließlich ist der Friede auch eine Frucht des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Friede, eine wunderbare Frucht des Geistes. Deshalb wäre es auch ganz abnormal, wenn von uns auf Dauer kein Friede ausgeht. Es wäre ganz abnormal von einem Kind Gottes, wenn es sich nicht um den Frieden mit seinen Mitmenschen bemüht. Schließlich sagt uns Gottes Wort, auch was wir vorhin im Abendmahl gehört haben, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 12, Vers 18. Wir sollen friedfertig sein und uns des Friedens bemühen mit allen Menschen. Und wenn es uns auch alle Nachteile kosten würde, es ist wichtiger, dass das geschieht, was Gott sagt. Ob wir Nachteile einstecken, ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, ob der Wille Gottes zustande kommt. Und er möchte, dass so viel an uns liegt, dass wir quasi alles da reinsetzen, um mit allen Menschen Frieden zu haben. Frage, bist du darum bemüht, so viel an dir liegt, so viel in deiner Kraft und Energie liegt, mit allen Menschen Frieden zu haben? Tja, ihr wisst das ja alle, auch wir als Kinder Gottes. Ja, wir können sagen, ja gut, dass wir erlöst sind, gut, dass wir Kinder Gottes sind, aber damit ist noch nicht alles ausgeräumt von unserem alten Menschen oder was immer wieder von unserem Fleisch hervorgehen möchte. Auch wir als Kinder Gottes sind nicht immer vor Unfrieden oder Uneinigkeiten oder womöglich von Streitigkeiten befreit. Und wo wir natürlich solchen Dingen Raum geben, wo wir mit solchen Dingen Umgang pflegen, da bereiten wir unserem Herrn und Retter überhaupt keine Ehre. Denn solche Dinge wie Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, nach Galater 5, Vers 20, das sind alles Werke des Fleisches und nicht des Geistes. Lass dich niemals täuschen. Wenn solche Dinge wie Feindschaft, Hader, Eifersucht, womöglich Zorn, Zwietracht und Spaltungen aus dir hervorgehen, das geschieht niemals durch Gott. Das sind Werke des Fleisches. Es kommt nicht vom Gott des Friedens. Und somit sollten wir auch mit solchen Dingen, wo immer sie auch durch uns vielleicht hervorkommen wollen oder aufbrechen wollen, sollten wir mit solchen Dingen sofort wieder brechen. Dass es nicht in Erscheinung treten können, das könnte, das sagt die Schrift nicht. Aber wenn es in Erscheinung bricht, dann mach sofort einen Schlussstrich. Nicht umsonst sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle, und hier meint er die Gemeinde, einerlei Rede führet und nicht Spaltungen unter euch sein lasst. Lasst ja keine Spaltungen unter euch zu, ihr Korinther, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. 1. Korinther 1, Vers 10. Das ist Gemeinde. Das sind Kinder Gottes. Keine Spaltungen, sondern Zusammenhalt in derselben Gesinnung und in derselben Meinung. Vielleicht wissen wir es manches Mal gar nicht, was wir alles anrichten, wenn wir Spaltungen innerhalb des Leibes Jesu zulassen oder wenn wir selber dazu beitragen. Vielleicht aus ganz eigensüchtigen und egoistischen Motiven. Wo aber so etwas geschieht, Spaltungen oder Zwietracht oder Feindschaft innerhalb des Leibes Christi, da wird der Leib Jesu gelähmt. Und das müssen wir zuerst auf die örtliche Gemeinde beziehen. Natürlich machen wir dem gesamten Leib Jesu keine Ehre. Aber wir müssen es zuerst auf die örtliche Gemeinde beziehen, die uns der Herr an solch einem Ort zusammengestellt hat. Wo keine Einheit ist, da kann der Heilige Geist sein Werk nicht tun. Und Wachstum ist kaum möglich. Denn wie schon gesagt, Neid, Eifersucht, Hader, Zwietracht, Spaltungen und so weiter, das ist kein Werk des Heiligen Geistes, sondern das ist dem Heiligen Geist zuwider, sondern es ist ein Werk des Fleisches und des Teufels. Sind wir also sehr wachsam, dass wir uns beständig unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen, ganz bewusst, vielleicht auch immer wieder neu im Gebet. Dass wir uns der Herrschaft des Heiligen Geistes unterordnen und nicht unserer eigenen sündigen Herrschaft. 2. Korinther 13, Vers 11 sagt: Übrigens, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen und lasst euch ermahnen. Natürlich lässt man sich nicht immer gerne ermahnen. Es braucht auch viel Demut, um sich ermahnen zu lassen. Es braucht auch viel Demut, um sich korrigieren zu lassen. Aber Paulus sagt: Freut euch, lasset euch zurechtbringen und lasset euch ermahnen. Und dann sagt er: Sinnet auf dasselbe, haltet Frieden. Das ist Paulus so wichtig. Und was sagt er anschließend? So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wenn Friede und Einheit da ist, dann kann sich eine Gemeinde sicher sein. Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit uns sein. Eine direkte Verheißung für alle, die sich in Demut auch etwas sagen lassen. So wird der Gott des Friedens da sein. Doch wenn es jemals zu Fehlverhalten oder zu Streitigkeiten kommt, wie gesagt, dann sollten wir sofort damit brechen. Oder wir müssen auch wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Und manches Mal wissen wir das gar nicht. Wie soll ich denn da jetzt reagieren? Vielleicht ist es ein kleiner Trost für uns, dass das auch schon in früheren Jahren gegeben hat. Es war auch ein Großevangelist im Ende 18. Jahrhundert. Und der hat bis 1948 gelebt. Ich rede hier von Ernst Modersen. Ernst Modersen, ein ganz großer Evangelist auch in Deutschland. Er hatte sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und somit gab er drei wichtige Grundsätze für Kinder des Friedens weiter. Sein erster Grundsatz heißt, ich fange keinen Zank an oder ich fange keinen Streit an. Er sagt, oh, wenn alle Kinder Gottes diesen Grundsatz hätten, wie viel Zank und Streit würde dann vermieden? Aber der zweite Grundsatz muss noch hinzukommen. Und der heißt, ich gehe auf keinen Zank bzw. Streit ein. Und er sagt, wir müssen darin ganz entschieden sein. Und der dritte Grundsatz von Ernst Modersen heißt, ich gieße kein Öl ins Feuer. Das heißt, ich schüre und hetze nicht, sondern ich rate zum Frieden, wo ich nur kann. Und wenn wir diese Grundsätze befolgen, sind wir ganz sicher im Willen Gottes. Drei einfache Grundsätze. Anfang des 19. Jahrhunderts, genauso wertvoll wie heute. Wenn wir uns die behalten können, dann ist auch uns schon viel geholfen. Ich sag's nochmal. Drei Grundsätze von Ernst Modersen. Erstens, ich fange keinen Zank an. Zweitens, ich gehe auf keinen Zank ein. Drittens, ich gieße kein Öl ins Feuer. Diese Grundsätze, die kann man im persönlichen Leben wunderbar praktizieren, wenn man nah am Kreuz bleibt, nah beim Herrn Jesus bleibt. Und natürlich wären sie auch ein guter Rat für das öffentliche Leben. Sogar ein Rat vielleicht für manchen Politiker. Und vielleicht können wir diesbezüglich, was Frieden halten mit allen Menschen bedeutet, auch etwas von noch viel früheren Zeiten lernen, und zwar von der Mutter des Kirchenvaters Augustin. Denn von ihr wird gesagt, wenn diese Mutter des Kirchenvaters Augustin von zwei streitenden Frauen in ihrer Stadt gehört habe, dass sie dann zu jeder von beiden gegangen sei und ihr dann Gutes jeweils von der anderen erzählt habe. Und auf diese Weise konnte diese Frau nicht selten Frieden stiften. Also sie hat von Frauen gehört, die zerstritten waren. Beide waren auf ihren Meinungen. Und dann ist sie zur einen hingegangen, hat Gutes von der anderen erzählt. Und dann ist sie zur anderen hingegangen, hat Gutes von der einen erzählt. Und wie schnell ist es da wieder zu Frieden gekommen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes bzw. Söhne Gottes heißen. Es gibt auch unzählige Beispiele, wo Kinder Gottes auch zum Frieden in dieser Welt und unter Völkern beigetragen haben. Natürlich können Kinder Gottes, wenn sie entsprechende Möglichkeiten haben oder auch entsprechende Ämter in Regierungen haben, auch wunderbar zum Weltfrieden beitragen. Doch da müssen wir leider wissen, dass der Frieden in der Welt eben nicht immer halten wird, aber wir können auch da viel beitragen. Der Frieden in der Welt wird erst herbeigeführt werden, wenn der Friedefürst kommen wird und sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten wird. Dann wird Frieden sein auf Erden, wie es die Engel schon in der Weihnachtsbotschaft angekündigt haben. Aber lassen wir uns von dem Herrn, unserem Gott, immer wieder zeigen, wo wir vielleicht uns auch als Kinder Gottes für den Frieden unter den Menschen und in der Welt einsetzen können. Und wenn du auch heute aus dieser Predigt nichts mitnimmst, so halte daran fest, dass es Gottes Wille ist, dass wir als seine Kinder friedfertig sein sollen und auch Friedensstifter sein sollen. Gib alles daran, um auch darin für deinen Herrn und Gott ein gutes Zeugnis zu sein. Ehre deinen Herrn, indem so viel an dir liegt, du mit allen Menschen Frieden hast. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Doch wenn es zum Streit führt, dann hör auf. Streiten entehrt unseren Herrn und Gott unendlich. Ich möchte noch kurz zu einem dritten Punkt kommen. Das erste war Frieden mit Gott. Zweitens, sei ein Friedensstifter. Und jetzt kommen wir noch zu der Zukunft der Friedfertigen. Denn auch in dieser Seligpreisung liegt eine Verheißung. Denn sie werden Kinder bzw. Gottes Söhne heißen. Wir kommen zur Zukunft der Friedfertigen. Drittens, die Zukunft der Friedfertigen. Die Friedfertigen haben eine große Verheißung und eine wunderbare Zukunft vor sich. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes bzw. Söhne Gottes heißen. Wer zum Frieden Gottes gekommen ist, der ist auch zur Sohnschaft gekommen. Und weil wir an den Sohn Gottes glauben, sind wir mit in die Sohnschaft des lebendigen Gottes hineingenommen. Heute schon rufen wir ja durch den Heiligen Geist, ja durch den Geist des Vaters, er wird aber auch Geist des Sohnes genannt oder den Geist Jesu, der in uns Wohnung genommen hat, Abba, Vater. Das ist wunderbar. Und der Vater hört seine Kinder. Er hört dich und mich. Ob er dich immer erhören kann, ist was anderes. Aber er hört dich auf jeden Fall. Und er liebt seine Kinder. Und wir gehören zu ihm. Durch das Blut seines Sohnes sind wir jetzt ihm angehörig. Wir sind seine Kinder. Und wir wissen, wenn wir seine Söhne sind, ja seine Kinder sind, dann nimmt er uns auch als seine Kinder oder als seine Söhne auch natürlich in seine Erziehung. Sonst wären wir nicht echt, sagt Hebräer 12. Und es ist gut, wenn Gott an uns arbeitet. Es ist gut, wenn Gott uns verändert. Und wenn wir sagen können, ja, vor einem Jahr, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren habe ich noch ganz anders gehandelt und reagiert als jetzt. Ja, damals habe ich das noch nicht erkannt, was ich heute erkannt habe. Vielleicht arbeitet Gott momentan in deinem Leben wieder an einem neuen Punkt, den du lernen musst. Sei wachsam, beobachte, was Gott dir sagen will und geh darauf ein. Stell dich nicht dagegen. Doch eines Tages, da wird es anders sein. Da wird keine Erziehung mehr nötig sein. Da werden wir nicht mehr in diesem vergänglichen Leib der Sünde sein. Und das kann schon sehr bald sein. Eines Tages, da werden wir bei unserem himmlischen Vater als seine Söhne im Vaterhaus sein. Und das liegt nicht nur daran, ob wir uns heute gut verhalten oder nicht, sondern es wird so geschehen, weil Gott es selbst so vorherbestimmt hat. Natürlich sollen wir alles dran setzen, uns zu bemühen in der Heiligung, Gott zu gehorchen, Gott zu gefallen. Aber letztendlich hat Gott uns zur Sohnschaft bestimmt. Können wir Epheser aufschlagen, Epheser Kapitel 1. Ein Vers, der uns so viel auch Gewissheit gibt, dass Gott mit uns zum Ziel kommt. Epheser Kapitel 1, Vers 5. Da wird uns aufgezeigt, dass er, also Gott, uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es hat ihm gefallen, dich und mich zur Sohnschaft zu bestimmen und mit dir und mir in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Wenn du aber Sohn bist, dann bist du auch durch Christus als Erbe eingesetzt, nämlich als Gottes Erbe. Galater 4, Vers 7 sagt, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das ist gewaltig. Und das ist genau die Verheißung, die uns der Herr Jesus hier in Matthäus 5, hier in Vers 9 weitergibt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und Gott behandelt uns heute schon als seine Kinder, aber in Ewigkeit wird es offenbar werden, dass wir wirklich zu Gott gehören und dass wir sogar ein himmlisches Erbe empfangen werden. Das ist die Zukunft der Friedfertigen. Es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber ich möchte so langsam zum Schluss kommen und ich habe mal etwas gestöbert, auch in Vorträgen von Dietrich Bonhoeffer. Und er hat eine wunderbare Rundum-Zusammenfassung gegeben von dieser Seligpreisung. Er selbst hat auch zu den Friedfertigen gehört. Nicht umsonst ist er als Friedfertiger im Dritten Reich eingesperrt worden und sogar noch kurz vor Kriegsende zum Tode verurteilt worden. Ein großer Verkündiger des Evangeliums, ein großer Theologe. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, Matthäus 5, Vers 9. Und er sagt, Jesu Nachfolger sind zum Frieden berufen. Als Jesus sie rief, fanden sie ihren Frieden. Jesus ist ihr Friede. Und nun sollen sie den Frieden nicht nur haben, sondern auch schaffen. Damit tun sie Verzicht auf Gewalt und Aufruhr. In der Sache Christi ist damit niemals etwas geholfen. Das Reich Christi ist ein Reich des Friedens und die Gemeinde Christi grüßt sich mit dem Friedensgruß. Die Jünger Jesu halten Frieden, indem sie lieber selbst leiden, als dass sie einem anderen Leid antun. Sie bewahren Gemeinschaft, wo der andere sie bricht. Sie verzichten auf Selbstbehauptung und halten dem Hass und Unrecht stille. So überwinden sie Böses mit Gutem. So sind sie Stifter göttlichen Friedens inmitten einer Welt des Hasses und des Krieges. Nirgends aber wird ihr Frieden größer sein als dort, wo sie den Bösen im Frieden begegnen und von ihnen zu leiden bereit sind. Die Friedfertigen werden mit ihrem Herrn das Kreuz tragen, denn am Kreuz wurde der Friede gemacht. Weil sie so in das Friedenswerk Christi hereingezogen sind, berufen zum Werk des Sohnes Gottes, darum werden sie selbst Söhne Gottes genannt werden. Eine wunderbare Zusammenfassung hier am Schluss von Dietrich Bonhoeffer und damit möchte ich schließen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Amen. Beten wir. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, dass wir uns vor dir beugen dürfen. Und manches Mal scheint es uns unbegreiflich, dass du gerade uns herausgerufen hast, erwählt und vorherbestimmt hast zum ewigen Leben, zum Frieden mit dem Gott des Friedens, zum Frieden mit dir in Ewigkeit. Und dass du uns jetzt, Herr, als friedfertige Leute in diese Welt hineingesetzt hast. Und wir müssen es immer wieder auch vor dir bekennen, wo wir so schnell versagen, wo wir auch als Kinder Gottes nicht so reagieren, wie du es in deinem Wort sagst, oder wie wir es vorhin gehört haben, auch von Modersen und anderen. Wir möchten beten, Herr, dass wir das lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes wirklich friedfertige Menschen zu sein, ein Zeugnis zu sein als Einzelperson, aber auch als Gemeinde hier vor Ort, dass dein Friede durch uns offenbar wird und dass so der Gott des Friedens, ja du selbst, mit uns sein kannst. Und so möchten wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen, auch in die kommende Zeit, wo wir genau wissen, dass der Böse nicht will, dass wir Frieden haben, dass wir Ruhe haben, auch im persönlichen Glaubensleben oder innerhalb der Gemeinde. Wir möchten beten, Herr, dass wir nicht auf den Bösen hereinfallen, sondern dass der Frieden uns erhalten bleibt. Und wo der Friede in die Brüche gerät hat, dass er sofort wiederhergestellt wird. Wir möchten uns dir anbefehlen und danken dir, Herr, dass du mit uns bist und dass du uns gebrauchen möchtest zu deiner Ehre. Im Namen Jesu. Amen. Amen.